Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert am Mikrofon. Herzlich willkommen. Da ist er nun in vielen Bundesländern, der Unterricht ohne Mindestabstand. Wie läuft's an den Grundschulen im Normalbetrieb? Fragen wir in dieser Ausgabe unseres Bildungsmagazins. War da nicht was? Mindestabstand? Halbe Klassenstärken? Mühsam eingeübte Regeln? In vielen Grundschulen gehört das jetzt schon der Vergangenheit an oder bald. Doch die Rückkehr zum Normalbetrieb stößt auf viel Widerstand und läuft auch nicht problemlos. Kann der Präsenzunterricht tatsächlich schon wieder komplett ohne diese Corona-Maßnahmen stattfinden? So ein Schritt will gut begründet sein. Und es gibt großen Protest aus den Reihen der Lehrer und Elternschaft. Den Sorgen um die Gesundheit steht die Einsicht entgegen, dass Kinder und Familien wieder verlässliche Unterrichts- und Betreuungszeiten brauchen, um auch den Alltag und das eigene Berufsleben in der Folge in den Normalbetrieb führen zu können. Alle zurück in den Grundschulen. Wie fällt die Bilanz nach den ersten Tagen aus? Das fragen wir Sie. Bitte rufen Sie an und schalten Sie sich ein unter der 00800-4464-4464. Europaweit kostenfrei 00800-4464-4464. Per E-Mail geht es auch, gerne mit Rückrufnummer campus@deutschlandfunk.de. Wir schauen in einer Viererrunde auf den Präsenzunterricht an Grundschulen ohne Abstandsregeln. Ich begrüße Thüringens Minister für Bildung, Jugend und Sport Helmut Holter von der Linken. Guten Tag nach Erfurt.
Ja, wunderschönen guten Tag.
In Dortmund hat Zeit für uns Anke Starr, die Vorsitzende der Landeselternkonferenz Nordrhein-Westfalen. Hallo Frau Starr.
Hallo Herr Hubert.
Und in Magdeburg hört zu Eva Gerd. Sie sind die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen-Anhalt. Hallo Frau Gerd.
Guten Tag.
Herr Minister Holter, an Sie zuerst. Sie haben sich dazu zum Normalbetrieb ohne 1,50 Meter Abstandsregel und damit zu normalen statt reduzierten Klassenstärken ja entschlossen. Sind Sie Stand heute froh, diesen Schritt gegangen zu sein?
Ja, ich bin froh, diesen Schritt gegangen zu sein. Also man muss einschränkend sagen, es bezieht sich erstens nur auf die Grundschulen bzw. auf die Primarstufen in den Gemeinschaftsschulen, die wir in Thüringen haben. Zweitens haben wir ja auch eine offene, in der Regel offene Ganztagsschulen in Thüringen. Das heißt, wir haben auch ein Betreuungsangebot mit aufgenommen, aber allerdings nicht bis zu 10 Stunden, wie das in Thüringen einmalig in Deutschland im Übrigen möglich wäre. Deswegen reden wir vom eingeschränkten Regelbetrieb, der eben auf Abstände, Masken im Unterricht verzichtet, aber eben auf feste Klassengruppen, Lerngruppen orientiert, um dann den Unterricht zu organisieren und möglichst viel Inhalte an die Kinder zu bringen und die Eltern können wieder arbeiten gehen.
Das war diesen Montag ein mutiger Schritt für Sie?
Es war ein mutiger Schritt, ja, weil auch viele Dinge in den Monaten davor, in den Wochen davor, in diesem Wechselprinzip aus Präsenz- und Distanzunterricht viele sich eingerichtet hatten. Also das meine ich jetzt ganz lobend und wertend, positiv wertend. Das war auch vollkommen in Ordnung. Aber dann wir doch sehr schnell entschieden haben, auch in Absprache mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, Kultusministerinnen und Kultusministern, zu diesem eingeschränkten Regelbetrieb überzugehen. Ja, es war ein mutiger Schritt, weil viele Unbekannte dabei waren und Schulen sich innerhalb von wenigen Tagen, einige von wenigen Stunden sich umstellen mussten.
Eva Gerd, Sie als Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen-Anhalt. Erst Anfang dieser Woche war für Ihr Bundesland nun gerichtlich geklärt, Oberverwaltungsgericht Magdeburg, ob nicht eine Kompetenzüberschreitung begeht, wer als Bildungsminister per Erlass so einen einschneidenden Schritt ja anordnet und die Corona-Abstandsregeln für eine Schulform aufhebt. Sie haben verloren und fast parallel gibt es neue große Sorgen rund ums aktuelle Infektionsgeschehen. Da war noch nicht Reda-Wiedenbrück, wohl auch noch nicht so richtig Anfang der Woche klar das Ausmaß in Magdeburg, der Ausbruch bei Ihnen ins Bewusstsein gerückt. Wie drücken Sie denn nun die aktuelle Stimmung aus unter Ihren Grundschulkollegen, 92% Lehrerinnen, 8% männlich in Sachsen-Anhalt?
geht ja nicht nur um die Grundschulen, auch in Sachsen-Anhalt. Es geht auch um die Primarstufe der Förderschulen bei uns. Und die Stimmung schwankt natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen, wahrscheinlich wie bei allen Kollegen bundesweit, zwischen Freude, wieder in der Schule zu sein, die Kinder wieder da zu haben, dem Bildungsauftrag nachzukommen und letztendlich zum Teil auch der Angst um die eigene Gesundheit und um die Gesundheit der Lehrkräfte. Und es ist einfach auch Unsicherheit. Kaum sind die Schulen wieder geöffnet, haben wir in Magdeburg 10 Schulen schon wieder geschlossen. Davon sind auch 2 Grundschulen dabei. Das scheint auch alles irgendwie zufällig zu laufen, so von einem Tag zum anderen. Also die Unsicherheit besteht auch darin, wie geht man mit der ganzen Sache um? Ab wann wird tatsächlich eine Schule geschlossen? Wie nah kann ich meinen Schülerinnen und Schülern kommen? Und das vom Bildungsministerium postulierte Gesetz feste Gruppen lässt sich auch nicht so richtig umsetzen. Das beginnt schon dabei, dass wir Kolleginnen und Kollegen in Teilzeit haben, die eben nicht 25 Stunden pro Woche in der Schule sind. Also es ist sozusagen ein Gefühlschaos auch da, wie gesagt, zwischen Freude, Angst um die eigene Gesundheit und eben einfach Unsicherheit, wie gehe ich damit um, was erwartet mich morgen, wenn ich in die Schule komme.
Frau Starr, als Vorsitzende der Landeselternschaft NRW, 250 Mails am Tag von Eltern trudeln bei Ihnen ein, das erzählten Sie mir in unserem langen Vorgespräch. Überwiegend war das da nicht Freude über den Normalbetrieb an NRWs Grundschulen. Zum Vorpreschen an den Grundschulen frage ich Sie jetzt mal, was überwiegt denn nun in den Mails, wenn Sie sie checken? Skepsis und Protest oder Jubel der Schulkinder und Eltern?
Ja, das kann man, also man kann kaum da wirklich einen Schnitt machen, weil man muss gucken, was ist eigentlich der Bedarf. Und da ist es schon so, dass viele in der Not sind, dass sie ein Betreuungsangebot brauchen und wir auch gesehen haben, dass das Lernen auf Distanz eben so nicht funktioniert und viele, viele Kinder benachteiligt und abgehangen hat. Das heißt also, die Lernschere immer größer geworden ist. Aber die Angst, und das ist nun mal was, was vorhanden ist und was man auch nicht wegdiskutieren kann, und die Verunsicherung der Eltern ist groß. Von dem einen Schritt, dass wir keine Woche vorher noch überlegen mussten, wie können wir überhaupt Förderschüler unterrichten, und dann knapp eine Woche vorher erst die Förderschulen aufgemacht haben, jetzt in einem Vollbetrieb, dieser krasse und abrupte Wechsel, den sind viele einfach so nicht mitgegangen, und daraus hat sich tatsächlich nochmal, es waren immer schon viele Mails, nochmal so eine Welle gebildet, wo sich auch richtig Wut und Zorn breit gemacht hat, weil das eben nicht mehr verstanden wird. Also man sieht diese Uneinigkeit der Virologen. Eltern können das einfach selber auch gar nicht abschätzen. Wir erleben jetzt, dass an den anderen Grundschulen doch wieder Fälle aufpoppen, wo dann Lehrer erkranken und Erzieher erkranken, die anderen Lehrer aber nicht getestet werden, die Schüler auch nicht getestet werden, oder wir Grundschulen haben, wo Schüler erkranken und die Klasse nicht getestet wird. Das verursacht extrem große Angst. Man hat das Gefühl, es ist sehr viel Intransparenz da drin, also und dass es eben nicht verstanden wird. Fakt ist, dass natürlich wir ein Bildungsangebot benötigen, und das dringlich. Aber ich glaube nicht auf Kosten der Gesundheit weder von den Lehrern noch Betreuern noch der Schüler. Und dass irgendwo sich jemand ein Zwischenkonzept, also die meisten sich ein Zwischenkonzept gewünscht haben und gesagt haben, warum geht nicht zum Beispiel auch ein Schichtbetrieb? Wo sind die Mittel für Bildung? Wo wir sehen, wie extrem wichtig das nicht nur für die Kinder, sondern vor allen Dingen auch dafür ist, dass wir die Wirtschaft überhaupt wieder hochfahren können.
Der Unterricht, ohne Mindestabstand, ja. Frau Starr, wie läuft es an den Grundschulen im Normalbetrieb? Sie, auch die Hörerschaft, Sie können sich einschalten und beteiligen. Rufen Sie uns kostenfrei gerne an unter der 00800-4464-4464 oder senden Sie uns eine E-Mail gerne mit Ihrer Rückrufnummer, muss aber nicht der volle Name dabei sein. campus@deutschlandfunk.de. In Sachsen ist es schon seit dem 18. Mai so, in Schleswig-Holstein seit 2 Wochen, und eben diesen Montag am 15.06. kamen Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen-Anhalt hinzu. Deshalb heute also auch unser Thema, unsere kleine Mini-Bilanz. In den anderen Bundesländern gilt aktuell noch so ein Wechselmodell. Ein Teil ist in der Schule, ein Teil zu Hause. Das wird sich aber sicher spätestens zu Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 geändert haben. Und dann gilt in ganz Deutschland Regelbetrieb unter Pandemievoraussetzungen. So der Plan laut Kultusministerkonferenz von vorgestern, Herr Minister Holter. 4 Stunden Videoschalte, war anstrengend, oder?
Oh ja, also diese Videoschalten, auch Telefonkonferenzen sind alle anstrengend. Das ist eben was anderes, ob man sich in einem Raum, in einem Saal zusammenfindet und auch von Angesicht zu Angesicht miteinander redet und auch diskutiert, sich auch streitet, alles in Ordnung. Aber das sind anstrengende Momente, die auch einen körperlich fordern, auch in der Konzentration. Aber entscheidend ist ja, dass wir als Kultusministerin, Kultusminister zuständig für Bildung uns entschieden haben, dass mit dem Beginn des neuen Schuljahres dann der Regelbetrieb wieder aufgenommen wird. Und das, was die Damen eben gerade schon beschrieben haben, das, glaube ich, wird uns begleiten, dass wir einen schnellen Wechsel haben werden. Also wie das in Magdeburg, das habe ich auch logischerweise verfolgen können. Aber auch hier in Thüringen gibt es solche Fälle, dass eben an einer Grundschule dann jemand positiv getestet wird und dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Und wir haben eben in Thüringen, wie auch in anderen Ländern, die Situation, dass wir im Primarbereich, im Grundschulbereich eben jetzt diesen eingeschränkten Regelbetrieb haben, in den weiterführenden Schulen dann diesen Wechsel aus Präsenz- und Fern- oder Distanzunterricht, unterschiedliche Begriffe werden da genutzt. Das läuft so und jetzt bereiten wir das Schuljahr, das neue Schuljahr vor. Wir hoffen, dass das Infektionsgeschehen sehr niedrig bleibt. Das ist ja der Grund, warum wir diese Schritte gehen. Und man muss aber damit rechnen, dass es wieder zu einem Infektionsgeschehen kommt, was sich niemand wünscht, aber damit müssen wir rechnen. Und deswegen müssen wir sehen, haben wir erstens als Regelbetrieb den normalen Präsenzunterricht. Zweitens, wenn es zu einem Infektionsgeschehen kommt, den Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht, so wie wir das ja in April und Mai auch schon nicht nur erprobt, sondern auch gut durchgeführt haben, mit all den Problemen, die es bedeutet, wie Frau Stahr schon eben beschrieben hat. Und wenn es dann tatsächlich zu einem richtigen einer Ausbreitung der Infektionen kommt, dann kann auch der Fernunterricht, der digitale Fernunterricht, die Regel werden. Und der Wechsel zwischen diesen dreien Momenten, der wird ziemlich, wie Frau Gerd gerade beschrieben hat, relativ schnell vor sich gehen müssen. Das heißt, wir müssen unsere Schulen darauf vorbereiten, dass ein Wechsel von heute auf morgen eintreten kann, weil Infektionen dann eintreten. Und das ist eine neue Herausforderung für die Lehrerinnen und Lehrer, für die Eltern, für die Schüler sowieso.
Sie haben jetzt für Thüringen beschlossen, als Bildungsminister normale Klassen stärken, also Klassenräume voll machen. Wenn Corona-Positivfall auftritt, entscheiden Sie aber nicht, sondern doch ja letztlich mit einem Gesundheitsamtsleiter ein anderes Ministerium wieder zuzumachen oder wie lange zuzumachen.
Ja, nach dem Infektionsschutzgesetz sind ja auf der einen Seite Länder zuständig, sprich unser Thüringer Gesundheitsministerium, aber auf der kommunalen Ebene sind die Landkreise bzw. die kreisfreien Städte, die dortigen Gesundheitsämter für die Entscheidung zuständig. Der Schulleiter oder auch wir als Ministerium entscheiden ja nicht über die Schließung, sondern das wird in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden gemacht. Wir haben jetzt Fälle gehabt von Infektionen, das sind noch keine Erkrankungen, das sind erstmal nur Verdachte bzw. Infektionen sind festgestellt worden, dass dann gesagt wurde, der bleibt die Lerngruppe, die Klasse zu Hause mit den Lehrerinnen und Lehrern, bis der Test dann klar ist, ob die anderen sind dann getestet worden, ob die negativ oder positiv getestet wurden oder wird die ganze Schule geschlossen. Also vor kurzem, also Ende vergangener Woche, hatten wir in Weida in einem Gymnasium einen Fall, da ist dann entschieden worden, dass das Gymnasium geschlossen wird. In einer anderen Schule sind bloß zwei Klassen zu Hause geblieben. Das wird sehr unterschiedlich vor Ort, aber verantwortungsbewusst gehandhabt. Und das sind genau die Momente, was ich meinte. Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, alle anderen Beteiligten logischerweise auch, müssen sich auf jede Wendung einstellen. Kann alle betreffen, kann aber auch nur bestimmte Teile der Schule betreffen, Personen, sprich Schülerinnen und Schüler und auch Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher und andere, die an Schule unterwegs sind und dort ihre Arbeit sehr verantwortungsbewusst erfüllen. Und deswegen wird Regelbetrieb nach Schuljahresbeginn nicht sein können, sozusagen Schule vor Corona plus Hände waschen, sondern es wird eine andere Form von Schule sein. Schule muss generell neu gedacht werden und es hat mit viel Eigenverantwortung, mit viel Flexibilität an Schule zu tun. Und die Kultusministerien, die Bildungsministerien müssen den Schulen den Rahmen dafür vorgeben, damit dann auch diese Eigenverantwortung und diese selbstbewusste Entscheidung getroffen werden können.
Regelbetrieb also unter neuen Vorzeichen, eben mit Gesundheitsschutz und eben einem gefährlichen Virus, Frau Gerd von der GEW. Da muss doch so eine Lehrergewerkschaft in die Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden. Worüber dürfen und worüber würden Sie gerne mitentscheiden?
Ja, und wenn Herr Holter das so schön formuliert, wenn ich mir das anhöre, was in Funk und Fernsehen rübergekommen ist nach der Sitzung der Bildungsminister, dann war das aus meiner Sicht eigentlich immer noch viel zu wenig. Also aus meiner Sicht gibt es noch keine Konzepte. Nun gut, die sind Ländersache, aber es ist sozusagen offensichtlich überhaupt noch nichts in dieser Richtung passiert. Also was passiert mit den Risikogruppen unter den Beschäftigten? Eben die Frage, wann werden Schulen wieder geschlossen? Was ist mit Hygienekonzepten? Bleibt es dabei, dass wir sozusagen, wie das in Sachsen-Anhalt im Moment ist, eine ganze Beschäftigtengruppe haben, die ohne Abstand, ohne Test, ohne Mund-Nase-Bedeckung, ohne Plexiglasscheibe einfach wieder in die Schulen geht und dort ihren Dienst tut. Das ist die große Frage. Dann stellt sich unter anderem auch die Frage, was ist mit den Reinigungen der Schulen? Mit der Reinigung. Bisher hat sich unser Bildungsministerium da gut zurückgelehnt und hat gesagt, das ist Schulträgersache, macht mal irgendwie. Also es war sozusagen nichts, was innerhalb eines Konzeptes auch mit den Schulträgern entsprechend abgesprochen worden und entsprechend unterschiedlich ist es gelaufen. Dann haben wir natürlich auch pädagogische Fragen. Was ist mit den Bewertungen im nächsten Schuljahr? Setzen wir die jetzigen Leistungsbewertungserlasse außer Kraft oder machen wir weiterhin genau das, was wir jetzt auch unnützerweise aus meiner Sicht in den letzten Schultagen machen. Also eine Klassenarbeit, eine Klausur nach der anderen. Wird es beim Abitur 2021 eine besondere Regelung geben für die jetzigen 11. Klassen?
Aber jetzt bleiben wir mal bei den Grundschulen, Frau Gerd.
Wird es endlich mal Endgeräte für Lehrkräfte geben? Im Moment machen wir Digitalunterricht mit privaten Endgeräten, mit den privaten Accounts der Lehrkräfte. Und wie sehen die Konzepte für den Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht aus? Also wir würden uns wünschen als GEW, wenn endlich hier alle Beteiligten auch mal an einen Tisch geholt werden und man sozusagen diese Konzepte gemeinsam diskutiert, nicht immer übereinander redet, sondern tatsächlich diese Regelung jetzt gemeinsam trifft mit Eltern, mit Schülern, mit den Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaften, diese Konzepte also gemeinsam diskutiert und hier versucht, möglichst ohne Streit Konsens zu schaffen. Ich glaube, dass es wäre auch für die Schulen und auch für ein geordnetes Umgehen in den Schulen sehr, sehr wichtig.
An dieser Stelle lassen Sie uns doch den Fokus einfach nochmal wirklich auf die Grundschulen setzen. Warum ausgerechnet prescht diese Schulform vor? In diesem Alter hat das einfach mit dem Homeschooling nicht mal leidlich geklappt in der Phase. Frau Starr, Ihr Eindruck, warum trifft es die Grundschulen oder warum ist es eine Chance für die Grundschulen jetzt in diesen Regelbetrieb wieder zu wechseln? In NRW war es ja jetzt mit Montag dieser Woche.
Da gehe ich gerne drauf ein, möchte aber trotzdem sagen, dass wir erstmal, das, was Frau Gerd gerade gesagt hat, auch als Eltern ganz konform gehen und auch so einen Schulterschluss da haben und das eben so sehen, wie sie das gerade geschildert hat. Warum die Grundschulen? Ich glaube schon, da ist diese Kopplung, die ich gerade schon gesagt habe, der Kern der Problematik. Da ist nicht nur, dass es den Schülern natürlich, weil sie gerade am Anfang ihrer Bildungskarriere, ihrer schulischen Bildungskarriere fällt es umso schwerer, eben in der Distanz zu lernen. Und dort ist eben auch zu Beginn ganz wichtig, dass da eine Kontinuität drin ist. Und das ist eben für viele Familien zu Hause nur schwer leistbar. Da ist die Schere also umso schneller, tut sich die auf, wenn da nicht eine Kontinuität drin ist. Und das hängt dann eben diese Schüler auch extrem stark ab. Also von daher ist dort wirklich das Gebot. Und da hätten wir uns den Blick gerne auch mal nach Ländern wie Island oder Dänemark gewünscht, wo man hat eben den Mut gehabt und hat Schule neu gedacht, hat kleinere Gruppen aufgemacht, macht eine Beschulung 3 Stunden vormittags oder nachmittags im Schichtwechsel, wochenweise die einen vormittags, dann die anderen nachmittags und hat sie kontinuierlich jeden Tag gesehen, abgespeckt in einer abgespeckten Variante, aber davon müssen wir ja eh ausgehen, wenn wir wissen, dass wir 85% nur dienstfähige Lehrer haben und der Rest Risikogruppe ist plus die dann wahrscheinlich auch noch mit regulären Erkrankungen dazukommen, das sind nochmal 7% obenauf, fahren wir ja so oder so in keinem Vollbetrieb hinein. Und dazu kommt das, was ich anfänglich gesagt hatte, wir haben Eltern haben einen Betreuungsbedarf, ob systemrelevant oder nicht. Wenn wir Wirtschaft eröffnen, ist Schule auch der Ort, wo Kinder untergebracht werden. Und diese Kombination, die macht es eben gerade für die Grundschulen so schwierig. Und deswegen sind sie aber auch so wichtig. Also sie sind mit die Stütze dessen, dass wir überhaupt unsere Wirtschaft hochfahren können. Und dazu brauchten wir eigentlich Konzepte, die beides beinhalten, die nämlich den Eltern die Sicherheit wiedergeben, aber auch die Planbarkeit und die Verlässlichkeit. Und das heißt aber auch eben, wir haben ja nichts dadurch gewonnen, wenn wir 30 Kinder in eine Klasse setzen und dann alle Nase lang irgendeiner der Lehrer sich infiziert, und weil sie eben älter sind und dann mit Risiko auch viel längere Zeit noch ausfallen wird. Da ist uns ja allen nicht mitgeholfen. Also brauchten wir eigentlich dieses Mittelkonzept. Und da sind wir ganz unzufrieden gewesen mit diesem rollierenden Konzept, weil kein Arbeitgeber macht das mit, dass er mal mittwochs, mal donnerstags ein Elternteil dann zur Verfügung steht, sondern da brauchten wir wirklich nochmal vor allen Dingen auch die Unterstützung der Länder insgesamt vom Bund, dass eben ein Zwischenkonzept es trotzdem ermöglicht, egal wie die Pandemie verläuft, dass wir schulische Bildung gerade für die Grundschülerinnen, gerade für die schwächeren Schüler, aber auch zum Beispiel für Kinder mit einer Behinderung wieder ermöglichen, die wochenlang völlig ausgegrenzt waren aus der Schule, die noch nicht mal einen Anspruch bekommen haben an Notbetreuung, weil dazu die schulischen Assistenzen nicht mit in die Schule durften.
Frau Starr, also das haben wir auch ja hier in einer eigenen Sendung behandelt, auch mit dem Staatssekretär aus dem Bildungsministerium NRWs. Der Spiegel, der unkt heute auch eben für immer Ferien, also nimmt sich dieses Thema als Titelgeschichte vor, sagt für immer Ferien von wegen Regelbetrieb, warum das Schulchaos weitergeht. Und wenn man dann da mal so reinblättert, ich habe mir vor mir liegen Seite 8 und 9 großes Foto. Ja, da fängt es schon an, diese Spannung. Ich beschreibe mal das Foto einfach. Die Bildunterschrift heißt es in Dortmund, eine Grundschule, Petri-Grundschule. Abstandsregeln gelten in Nordrhein-Westfalen für Schüler der ersten 4 Klassen nicht. Aber man sieht ein Foto, wo Kinder in einer langen Schlange mit 2 Meter Abstand und Mundschutz ganz brav, andächtig, als würden sie eine große Veranstaltung reinschreiten, über ihren Schulhof gehen. Also ganz gesittet, so wie man sich das wünschte, jeder Kultusminister jedes Bundeslandes. Und da möchte ich einladen, sich einzuschalten in unsere Sendung hier im Bildungsmagazin Campus und Karriere aus Bayern. Ruft uns Frau von Schönfeld an. Hallo, Frau von Schönfeld.
Hallo, grüße Sie.
Was können Sie denn dazu sagen zum Mindestabstand im Grundschulalter?
Ja, ich arbeite hier an einer Förderschule und wir müssen in Bayern die Mindestabstände alle noch einhalten, also speziell im Schulhaus auf den Gängen. Wenn man in die Pause rausgeht, müssen die Kinder auch eine Maske aufhaben und die sind da alle ganz brav und angepasst, also die machen das alle schon. Aber es ist andererseits auch eine Belastung, vor allem in der Pause ist es für uns schwer nachvollziehbar, warum man draußen jetzt den Kindern auch immer noch diese Mund-Nase-Bedeckung geben muss. Die haben jetzt ja auch zum Teil eine sehr lange Pause gehabt. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade Drittklässler gehabt, die waren jetzt von Mitte März bis Anfang vergangener Woche nicht mehr im Unterricht, die kommen dann in die Klasse, ich habe dann die Hygieneregeln mit ihnen besprochen. Die machen das wirklich alles gut mit, aber Schulleben gibt es halt insofern gar nicht. Die wollen sich natürlich austauschen, sind befreundet und immer muss man sagen, auch in der Pause haltet Abstand, im Klassenzimmer geht's, weil die Tische einfach auch so weit auseinander stehen können. Aber ja, das ist insgesamt schon eine Belastung, auch wenn die Kinder wirklich gut mitmachen.
Pausengong ist zurzeit stumm bei Ihnen an der Schule?
Nein, der Pausengong geht, aber das ist eine gute Frage. Wir haben nämlich versetzte Pausen. Ich starte jetzt beispielsweise um 9. Wir haben 2 Pausenhöfe und jeder Pausenhof ist jetzt nochmal 2 geteilt und dann kann man praktisch getaktet alle 20 Minuten mit einer halben Klasse rausgehen. Und ich habe keine Pause, ich muss die durchgehend beaufsichtigen. Ist auch nicht unanstrengend, also man kann sich nicht mal kurz 10 Minuten hinsetzen und verschnaufen. Aber das betrifft jetzt nicht die Kinder, die machen das wirklich gut mit. Das ist einfach dieser äußere Zwang der Vorschriften.
Aber ich höre raus, dass auch an Ihrer Förderschule das umgesetzt werden kann, Mindestabstand eingehalten wird. Ja. Herr Minister Holter, wenn Sie das so hören, mühsam eingeübtes, wird jetzt seit dieser Woche dann trotzdem wieder aufgegeben? Ja, in welchen Bereichen denn zwangsläufig?
Naja, es geht ja nicht um Aufgabe. Also erstens möchte ich sagen, auch weil Frau Schönfeld jetzt Lehrerinnen und Lehrer in ganz Deutschland hier vertritt, wir alle haben, glaube alle, die jetzt auch am Telefon sind und die zuhören und generell, wir haben unwahrscheinlich große Hochachtung vor den Lehrerinnen und Lehrern und wir haben Respekt und Dank für die Leistung, weil das über das Normale, was eben vor Corona-Zeiten Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher und andere geleistet haben. Also es ist einfach ein enormes Pensum. Und ich weiß, so wie Frau Schönfeld das beschreibt, es geht eben den ganzen Tag durch. Eigene Entspannungsphasen sind nicht drin. Und das muss man einfach auch anerkennen. Was übrigens dazu führt, da will ich Frau Gerd ausdrücklich unterstützen, dass wir eine Diskussion haben, zu Recht eine Diskussion haben und da müssen wir auch Entscheidungen treffen, wie dann das mit der Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer perspektivisch aussieht, wenn diese Systeme, über die wir jetzt gesprochen haben, auch im neuen Schuljahr weitergehen, also schneller Wechsel von einem System ins andere, wenn dann eine Infektion auftritt, unter Beachtung von Hygieneregeln, die an den Schulen aufgestellt werden, versetzte Pausen, also all das, was wir eben gerade gehört haben. Ich will aber nochmal auf den Ausgangspunkt zurück. Es geht ja immer darum, bestimmte Güter abzuwägen. Die Abwägung besteht darin, und das war eben im März die Entscheidung, die Schulen und die Kindergärten zu schließen, um also das Infektionsgeschehen zu minimieren, runterzufahren, einzudämmen und...
Jetzt ist der Minister weg. Das werden wir aber gleich über unseren Schaltraum wieder hinbekommen. Ich gebe Ihnen einfach nochmal an dieser Stelle die Telefonnummer durch, damit Sie sich einschalten können in unser Bildungsmagazin. Der Unterricht ohne Mindestabstand, wie läuft's an den Grundschulen im Normalbetrieb? 00800 4464 4464. Schalten Sie sich ein. In Campus und Karriere im Deutschlandfunk begrüße ich einen Hörer, Herrn Geschke aus Magdeburg. Sie hören uns zu. Wir reden zugegebenermaßen viel über Lehrer. Und Sie sagen, es gibt auch noch eine ganz andere wichtige Gruppe an der Grundschule. Sie sind Erzieher an einer Grundschule?
Ja, das ist richtig.
Dann bin ich sehr gespannt auf Ihren Eindruck. Seit diesem Montag ist ja nun der Regelbetrieb nun auch bei Ihnen dann sicherlich. In Magdeburg ist ja Sachsen-Anhalt, klar.
Ja, klar.
Wie sieht's aus?
Ja, der Regelbetrieb, wie sieht der aus? Recht verfahren, recht stressig und ziemlich ohne Konzept, möchte ich mal sagen. Denn ich arbeite in einem offenen Betrieb und wir mussten natürlich aufgrund der Hygienemaßnahmen jetzt in Gruppenarbeit umdenken. Das Ganze fiel uns am Anfang noch recht schwer. Jetzt ist es mittlerweile einigermaßen gut gelöst. Aber auf die Zukunft gesehen, wie wird es denn jetzt weitergehen? Ich weiß, die Lehrer sind ein wichtiger Bestandteil und ich möchte auch unseren Lehrern an meiner Schule in dem Sinne Lob und Respekt aussprechen für ihre gute Arbeit, die sie leisten. Allerdings ist es halt schwierig für die Erzieher, sozusagen diese Regeln umzusetzen, denn es fehlt an Personal, es fehlt an Räumlichkeiten und an gut durchdachten Hygienekonzepten. Denn der Hort ist ja in dem Sinne dann nachmittags sozusagen verantwortlich für die Räume. Ja, dann haben die Reinigungskräfte ein Problem. Die können ja dann im Endeffekt die Hygienedinge gar nicht umsetzen, die dann halt vom Land gefordert sind. Und ja, das Ganze zieht einen Rattenschwanz nach sich, der meiner Meinung nach halt nicht bedacht worden ist. Und meine Frage nun, ja, wie soll das denn gelöst werden, auch für die Erzieher? Denn ihre Arbeit sehe ich in dem Sinne genauso wichtig wie die der Lehrer, weil gerade die Sozialkompetenz der Kinder muss gefördert werden und auch die Defizite teilweise von uns am Nachmittag, was Hausaufgabenbetreuung betrifft und so weiter, aufgeholt werden. Wir können es groß nicht leisten, aber ja, wie sieht es denn aus
mit
der Zukunft?
Frau Gerd, auch in Magdeburg von der GEW, was sagen Sie dazu zu Herrn Geschkes Anmerkung?
Natürlich so, wir sprechen viel von Lehrkräften, das ist richtig. Wir haben an Schulen auch weiteres Personal. Wir haben pädagogische Mitarbeiterinnen, wir haben Schulsozialarbeit an unseren Schulen und wir haben natürlich auch im Rahmen des Ganztagsbetriebs die Horte. Und genau das ist ja das Problem und auch einer unserer Kritikpunkte. Feste Gruppen morgens in der Schule, nachmittags im Hort auch, aber die festen Gruppen unterscheiden sich dann. Das heißt, wir haben früh vielleicht drei feste Gruppen und nachmittags eine feste Gruppe, wo sich die Kinder natürlich in irgendeiner Weise wieder begegnen. Ich denke auch, dass es diese Konzepte noch nicht gibt und eben deswegen sollte man sich auch zusammensetzen, auch zu dem Punkt, was Sie zum Spiegel sagen. Wir brauchen natürlich eigentlich auch nicht immerfort von außen die eine oder andere Katastrophenmeldung. Es ist so, dass in den Schulen sehr, sehr intensiv gearbeitet wird und das, was der Kollege aus dem Hort eben beschrieben hat, dass man sozusagen auf die ganzen vielen Kleinigkeiten achten muss, das ist ja auch das, was unseren Kolleginnen und Kollegen Schulleitungen und Lehrkräften und eben auch Horterzieherinnen und Horterziehern die ganze Zeit auf die Füße gefallen ist. In den meisten Fällen hat man Freitagnachmittag den entsprechenden Erlass vorliegen gehabt und Montag früh war das Ganze hätte das Ganze umgesetzt werden müssen. Das ist für uns relativ schwierig in den Schulen.
Jetzt in den Corona-Zeiten?
Aber vielleicht mal noch ein anderes okay. Thema. Neues Fass. Es wird von kleinen Gruppen gesprochen. Und wir haben festgestellt, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die natürlich immer mit großen Klassen zu tun haben, auf einmal auch diesen Unterricht in kleinen Gruppen und auch Erzieherinnen der Kita, den Umgang mit weniger Kindern in kleinen Gruppen sehr, sehr geschätzt haben. Ich meine, das ist für Pädagogen und Pädagoginnen eigentlich nichts Neues. Aber das ist etwas, was jetzt auch noch mal zutage getreten ist. Es gibt Schülerinnen und Schüler, von denen höre ich die ganze Zeit nichts. In kleinen Gruppen trauen die sich auf einmal, sich zu melden, trauen die Aussagen zu machen, nachzufragen. Es ist bessere Differenzierung möglich und es entsteht auch mehr Nähe. Nicht mehr Nähe in dem Sinne, dass man keinen Abstand hält, sondern einfach die Vorstellung auch bei den Kindern, die Lehrerin ist jetzt mehr für mich da, als sie das vielleicht entsprechend früher war. Und es sind auch Effekte, dass man tatsächlich in kleinen Gruppen letztendlich auch mehr schafft, was man möglicherweise in großen Gruppen nicht schafft. Insofern ist aus meiner Sicht das Thema kleine Gruppen immer eine Idee, mit der man umgehen könnte und mit der man auch ins neue Schuljahr gehen könnte. Und Herr Holter hat recht, natürlich müssen wir in dem Zusammenhang auch über Arbeitszeit von Lehrkräften reden. Da muss man auch über neue Konzepte reden und wir müssen generell über Unterrichtsversorgung reden. Das Personal hat uns schon vorher gefehlt, das fehlt uns jetzt umso mehr.
Genau. Herr Holter, Sie sind ja wieder da in unserer Runde. Würden Sie auch sagen, die Rechnung ist ja schnell gemacht, kleinere Klassen, gleich mehr Personal insgesamt notwendig, weil wir ja eine Schulpflicht haben. Wird es denn jetzt à la longue mehr oder weniger Lehrerstellen, auch Ausgeschriebene, geben?
Naja, das mit den kleinen Gruppen, das höre ich in Thüringen natürlich auch, das ist ja auch logisch. Was Frau Gerd sagt, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Wir müssen nochmal zurück in die Zeit vor der Schließung der Schulen. Da haben wir ja entsprechende Klassengrößen gehabt, die natürlich unterschiedlich sind. In ländlichen Regionen, in der dörflichen Grundschule gibt es eben kleine Klassen, in großen Städten daneben die vollgestopften Klassenzimmer. Das ist ja hinlänglich bekannt. So, jetzt gehen wir zum Regelbetrieb über. Im Moment in Thüringen eingeschränkt. Das Lob, was bei uns ankommt, besteht darin, wir haben jetzt bis zu den Ferien, das ist in Thüringen am 17. Juli, ist der letzte Ferientag, haben wir einen Monat Sicherheit, dass es jetzt nach dem Prinzip durchgeht. Das hatte ja Frau Stahl und Frau Gerd beschrieben, dieser schnelle Wechsel, rasante Entscheidungen, die dann auch sehr kurzfristig umgesetzt werden müssen, haben natürlich die Probleme verursacht und auch teilweise Unmut und Frust organisiert. Das ist alles nachvollziehbar. Deswegen geht es um Planungssicherheit. Das ist jetzt für alle Beteiligten in Thüringen gegeben, auch in den anderen Ländern, dass man weiß, bis zu den Ferien läuft das so. Da können die Eltern planen, die Lehrer planen, die Erzieher, die sonderpädagogischen Fachkräfte etc. pp. Alles soweit gut. Wir haben ein generelles Problem. Wir haben einen Lehrermangel. Und dieser Lehrermangel hat sich jetzt in dieser Situation gezeigt. Jetzt kommt das hinzu, was die Damen schon beschrieben haben, dass wir Risikogruppen haben und Kolleginnen und Kollegen nicht zum Einsatz kommen können. So, jetzt gehen wir aber mal in den Herbst, denn die Schule läuft wieder im Regelbetrieb. Wir haben in bestimmten Regionen Thürings, aber auch in Deutschland, null Infektionen. Das heißt, da gibt es neben dem Hygienekonzept keine Veranlassung, dass niemand dem Unterricht seiner Arbeit fernbleibt. Tritt ein Infektionsgeschehen ein, dann muss es Szenarien geben, wer nicht mehr zum Unterricht kommt, wer also von zu Hause aus entsprechend arbeitet, für Thüringen habe ich gesagt, alle Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, also die Horterzieher sind im Landesdienst in Thüringen, deswegen bin ich für die auch zuständig. Alle Erzieherinnen und Erzieher sind im Dienst und erfüllen ihre dienstlichen Obliegenheiten. Und das muss organisiert werden. Und dann kann man natürlich auch schrittweise vorgehen und sagen, okay, wir minimieren also verkleinern die Gruppen, so wie das Infektionsgeschehen eintritt. Das weiß aber heute noch niemand. Was wir gehört haben, auch in Videoschalten mit Wissenschaftlern, dass bei den Kindergartenkindern und bei den Grundschulkindern das Infektionsgeschehen ein anderes ist wie bei den Erwachsenen. Die Infektionen, die in Schulen auftreten oder dort registriert werden, sind nicht in Schulen entstanden, sind außerhalb von Schulen entstanden. Deswegen, die Schule ist nicht der Infektionsort oder der Infektionsherd. Auch die Kindergärten, ich bin auch für Kindergärten zuständig, auch die Kindergärten nicht. Deswegen war es ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir können in diesem Regelbetrieb übergehen. Dass einige Sorgen haben und auch Angst haben, sich zu infizieren, das ist nachvollziehbar. Aber ich möchte allen Beteiligten auch diese Sorgen nehmen, weil die Wissenschaft jetzt dazu tendiert und nicht nur tendiert, sondern auch belegt und sagt, gerade bis zu 10 Jahren, also im Grundschulalter, besteht die Sorge von Infektionen in der Schule nicht und unter Beachtung der Hygieneregeln ist das alles leistbar. Es geht am Ende darum, dass, was ich erst, als ich dann technisch hier raus unterbrochen wurde, zu sagen, wie ist es mit dem Recht auf Bildung und dem Recht auf Gesundheitsschutz, das in Übereinstimmung zu bringen. In dem Moment, wo ich ein Risiko minimiere, bauen sich andere Risiken auf. Frau Stahl hatte darüber gesprochen, dass die Schere der Bildungsgerechtigkeit wieder aufgegangen ist. Das gibt es in ganz Deutschland. Das heißt, das ist auch eine Herausforderung für uns alle in allen Ländern, tatsächlich diese leeren Rückstände, die jetzt in der Corona-Zeit entstanden sind, in diesen 3 Monaten, die hinter uns liegen, die wieder abzubauen. Und wir in Thüringen denken darüber nach, da haben wir noch keine Entscheidung getroffen, auch Prüfungsinhalte zu hinterfragen und alles, was mit Vergleichbarkeit gemacht wird, auch dieses gerade in der 3. Klasse, da gibt es ja Vera, das sind also hier Vergleichsarbeiten, die in ganz Deutschland geschrieben werden, die müssen wieder eingeführt werden, damit auch tatsächlich der Lernfortschritt gemessen und auch bestimmt werden kann und das nicht nur ausschließlich auf dem der Bewertung der jeweiligen Lehrerin bzw. des jeweiligen Lehrers beruht, was immer richtig ist, notwendig ist, aber es geht ja um eine generelle Vergleichbarkeit. Ja, also wir haben da unwahrscheinlich viel zu tun, Schlussfolgerungen zu ziehen und trotzdem sehr flexibel auf Eventualitäten sich einzustellen.
Jetzt habe ich so das Gefühl, Herr Holter, dass wir in der Sendung immer wieder auch mit das ganz, ganz große Rad mitdrehen. Ist vielleicht auch ein bisschen unvermeidlich. Ich frage mal so ein paar punktuelle Sachen gerade, vielleicht auch mit der Bitte um eine kürzere Antwort. Ja. Eine flankierende Maßnahme war Ihnen ja nun auch 25 Millionen Euro wert. Der Thüringer Landtag hat die freigemacht. Das sind ja eben diese Sorgen der Lehrer. Corona-Tests für Lehrer sollen kommen. Da gab es jetzt so selbst in Ihrer Minderheitsregierungskoalition R2G dann auch Kritik, dass man sagt, erst Regelbetrieb und dann sich erst Gedanken machen über die Organisation der versprochenen Corona-Tests. Also wie sieht es denn da jetzt aus? Wann kommen die denn bei Ihnen? Oder sind sie sogar schon da in Thüringen? Corona-Tests für Lehrer.
Ja, wir hatten diese Diskussion. Okay, machen wir mal einen Punkt dahinter. Fakt ist eins, dass wir gesagt haben, wir brauchen die Testung. Die Testungen werden jetzt im Juli stattfinden. Wir wollen, das sind ja frei, ist ja auf freiwilliger Basis, wir wollen allen an Schule Tätigen, also den Lehrern, den Erziehern, auch den Schulsekretären, also allen, die dort sind, mindestens einen freiwilligen Test anbieten. Das haben wir mit der Kassenärztlichen Vereinigung verabredet. Da werden jetzt die Verträge gemacht und dann läuft die Sache. Nach den Sommerferien wollen wir, das wird die Universität Jena machen, werden wir ein System aufbauen, dass es dass Teams der Universität Jena von Schule zu Schule, auch von Kindergarten zu Kindergarten, touren im Abstand von 14 Tagen, um dann also die Testung dort durchzuführen und jeder, der sich testen lassen will, wird auch getestet.
Auch
also
Schüler?
Auf alle Fälle vor den Ferien das erste Mal, mindestens einmal und nach den Ferien regelmäßig.
Auch Schüler, Herr Holter?
Auch Schüler nach den Ferien, wenn es dann die Schülerinnen und Schüler selbst wollen, beziehungsweise die Eltern das unterstützen. Und es wird im Herbst, im neuen Schuljahr wird es ein anderer Test sein, nicht mit Abstrichen, sondern es wird ein Google-Test sein, der also angenehmer ist von der, wie sagt man da, der Probennahme, als das, was jetzt mit dem Abstrich passiert.
Ich binde jetzt mal Herrn Blum ein, der uns aus Berlin zuhört und anruft, selber dort an einer Grundschule arbeitet. Vielleicht kann der meine nächste Frage zu Ihnen, Herr Blum, hinführen. Der Herr Holter ist auch gleichzeitig Sportminister seines Landes, des Freistaats Thüringen. Kontaktsport an Grundschulen gerade möglich bei Ihnen in Thüringen?
Nee, also Schönen guten Tag.
Achso, nee, erstmal Herr Holter, dass er das weiß?
Nein, Sport, also Sport, also Singen geht nicht und sportliche Betätigung an Schulen geht nur insofern, dass Bewegungstraining gemacht wird auf Abstand.
Okay, ja, und jetzt zu Ihnen. Danke, Herr Holter. Zu Ihnen, Herr Blum.
Ja, schönen guten Tag. Also bei uns ist es natürlich auch sehr spartanisch. Das heißt, es sind die Grundelementarfächer wie Deutsch und Mathematik, die unterrichtet werden und, sage ich mal, ein Teil an Sachkunde noch. Ich bin hier an einer, wahrscheinlich die größte Grundschule in Berlin, im Prenzlauer Berg. Und wir sind eigentlich jetzt ganz gut da durch die Krise gekommen. Es war jetzt bei uns natürlich auch bis zu den Osterferien ein kompletter Unterrichtsausfall. Ich arbeite als studierter Kindheitspädagoge im erzieherischen Bereich und wir haben dort eine Notbetreuung angeboten und nach den Ferien dann, wie es halt nach der Senatsverwaltung vereinbart war, dann peu à peu die Klassen in halber Klassenstärke wieder in die Schule geholt.
Und da ging das mit dem Mindestabstand?
Ja, da muss man tatsächlich sagen, also man kommt sich natürlich dann ein bisschen wie ein Türsteher vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Man erinnert die Kinder immer wieder gerne dran, aber es ist nicht so einfach. Also die sind natürlich, seitdem sie klein sind, seitdem sie wahrscheinlich schon in der Kita waren, einfach gewöhnt, immer wieder da sich in ihren Gruppen zu treffen, sich auszutauschen. Also es bedarf dann schon immer wieder daran zu erinnern. Aber es hat größtenteils funktioniert. Und zumal in den Unterrichtsräumen waren wir dann maximal 9 oder 10 Kinder, haben natürlich im Abstand gesessen. Da die Lehrerin Risikopatientin waren, haben wir natürlich auch alle eine Maske getragen. Und das hat schon sehr gut funktioniert.
Maske ab nur im Klassenraum, im kleinen Verbund oder gab es für Sie da auch noch eine Aufgabe, Nüsse zu knacken, Herr Blum?
Ja, ach, eigentlich, ich glaube, die größte Herausforderung war einfach, den Kindern sozusagen beizustehen. Ich selber habe dann für mich die Initiative ergriffen, dass ich den Kindern bis zu 5 Stunden am Tag telefonisch zur Verfügung gestanden habe. Wie Sie ja gerade hören, man kann eine Menge über das Telefon machen. Da haben Betreuungsgespräche stattgefunden, auch eine Unterrichtshilfe. Aber wir haben auch sowas wie Schiffe versenken gespielt oder mal zusammen ein Hörspiel gehört und da einfach dann ein eigenes Drehbuch, war jetzt in dem Fall TKKG, einfach mal so ein eigenes kleines Drehbuch entwickelt. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, vielleicht wäre das sozusagen meine Anregung für den Unterricht der Zukunft, die Kinder schon ab der ersten Klasse in Richtung Selbstständigkeit zu erziehen und ihnen einfach beizubringen, wie sie tatsächlich selber Texte bearbeiten, Bücher bearbeiten. Also Schule ist halt immer noch sehr, ich weiß nicht, durch den Frontalunterricht einfach sehr präsent. Also viele Kinder, hatte ich das Gefühl, sind so ein bisschen aufgeschmissen, wenn der Lehrer nicht da ist. Ich glaube, dass das auch ab der 3. Klasse spätestens möglich ist, da viel mehr Selbstständigkeit zu etablieren.
Frau Starr, ich will Sie auch noch mal gerne einbinden aus Dortmund, Landeselternschaftsvorsitzende NRW. Ist jetzt frontal unter Corona das neue Normal?
Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich auf keinen Fall. Also da ist uns wesentlich lieber, dass wir bei den kleineren Gruppen und Nachvollziehbarkeit und regelmäßigen Tests bleiben, wie ständig Gesichtsmasken tragen und ständig extremen Abstand voneinander halten, der dann spätestens, wenn sie aus der Tür gehen, sich ja sowieso erledigt hat, wenn sie den Schulhof wieder verlassen. Und wir draußen ja ein ganz anderes Bild auf den Spielplätzen und etc. ja jetzt gerade draußen erleben oder besonders, wenn es warm ist, in den Eisdielen. Also das hoffen wir nicht. Also wir hoffen, dass es irgendwann schnell zu Lösungen kommt, die tatsächlich mehr zulassen und trotzdem die Sicherheit bieten. Aber ich möchte noch mal ganz kurz, wenn ich darf, auf dem Herrn Holter eingehen. Also wenn das so wäre, dass sich Wissenschaft wirklich einig wäre, dann hätte ich nicht diese Schwemme hier an Zuschriften bekommen. Das ist ja genau unsere Problematik. Also es gibt kein Gutachten, dass dieses Verfahren jetzt in dieser Art und Weise eben in dieser Festigkeit und Bestätigung da hat. Man hat sich hier verlassen auf Stellungnahmen. Und selbst Herr Dr. Stracke hat ja jetzt noch wieder öffentlich verlautbart, dass das Ansteckungsrisiko zumindest nicht höher ist, ne, vielleicht gleich, aber eventuell auch etwas niedriger. Und dieses nicht wirklich Wissen ist ja das, was diese großen Ängste und Unmut ausmacht. Und einerseits die extremen Hygienevorschriften in Restaurants etc. und überall zu beobachten und andererseits zu sagen, da ist ein Nullrisiko. Ich glaube, wer das sagt, der verkennt ein Stück weit die Wirklichkeit und der nimmt auch die Menschen in ihrer Sorge einfach nicht mit. Also da sind ganz viele große Sorgen, da die Eltern eben tatsächlich umtreiben, weil viele Eltern natürlich auch und diese auch Risikopatienten sind oder eben auch Kinder haben, die ein Risiko mit sich bringen. Und auch diese Kinder sind einfach nicht mitgedacht, noch in dieser Krise nicht mitgedacht. Was machen wir denn, wenn das noch ein Jahr weitergeht und wir haben Risikoschülerinnen, die zu Hause sind, hängen wir die völlig sozial ab? Wir sprechen von Digitalisierung und weiteren digitalen Fortschritt. Wie schalten wir die zu, dass sie zumindest über die digitalen Medien, Videokonferenzen in ihren Klassenräumen teilnehmen können? Da sind so viele Dinge, die einfach noch nicht bis zum Ende mitgedacht sind, wo wir nicht zugucken können. Das ist ja schon grausam, was wir in Altenheimen machen, aber dass wir auch Schüler völlig sozial isolieren von ihren Gruppen weg und dass sie nicht mehr diese Nähe und dadurch auch wächst ja auch Empathie und Verständnis für den anderen, dass wir das nicht mehr zulassen.
Also vermutlich, ich glaube, das Frau Starr, ist vermutlich, ne, ist an dieser Stelle auch ein innerliches Nicken zu verspüren bei unserer Hörerin aus Baden-Württemberg, einer Gymnasiallehrerin, die anruft, aber namentlich nicht genannt werden müsste. Ich begrüße Sie in unserer Runde.
Ja, guten Tag.
Was haben Sie dabei zu tragen? Sorgen, Mut, was sagen Sie?
Große Sorgen. Also ich gehöre selbst zu einer Risikogruppe an und als ich gehört habe, dass ohne Abstandsregeln wieder geöffnet werden soll nach den Sommerferien, das macht mir große Angst. Ich unterrichte zurzeit, weil die Lage an unserem Ort stabil ist, freiwillig und ich möchte auch für die Schüler da sein. Aber ich kann sagen, ich war auch für meine Schüler da während der letzten Wochen. Ich habe enorm viel Zeit investiert in meine Unterrichtsvorbereitung, habe versucht, sie so zu entwerfen, als wären die Schüler in der Klasse und habe keine Nacht vor 12 oder 1 Uhr nachts mein Tablet ausgemacht. Ich bin manchmal drüber eingeschlafen, weil ich jeden Schüler korrigiert habe und ich habe sehr viele Übungen mir angefordert, oft nicht sehr groß im Umfang, aber ich wollte jeden Zwischenschritt abprüfen, bevor ich weiterentwickle.
Würde Ihnen denn ein Test helfen? Wären Sie dabei, wenn das auch in Baden-Württemberg ginge?
Was hilft mir das? Wenn ich dann weiß, ich habe es, dann habe ich damit nichts gewonnen, ganz ehrlich gesagt. Mir würde helfen, dass die Regelung zunächst mal bleibt. Das Virus ist da, wir haben keine Impfung und das ist einfach Fakt. Und viele rechnen ja damit, wenn der Herbst kommt, so wie die Grippewelle, dass dann bei mehr geschlossenen Räumen, anderen Temperaturen und so weiter, ebenso wie die Grippe, dass die Zahlen wieder hochgehen. Und ich finde es unverantwortlich, dann jetzt zu sagen, dass dann alle trotzdem wieder in die Schule sollen. Also das, in jedem Supermarkt müssen wir Abstand halten. Eben war ich auf der Bank, da hieß 2 Meter Abstand halten und wir sollen dicht dran. Es gibt Räume, da kann man gar nicht groß auf Abstand gehen, wenn alle da sind. Und ich möchte noch was ins Spiel bringen. Im Moment unterrichte ich halbe Gruppen. Aber mit denen komme ich ja doppelt so schnell voran und ich habe meinen Unterricht so wieder aufgebaut, dass die zu Hause sind, das parallel quasi mitverfolgen können. Nächste Woche werde ich sehen, ob sie es so verarbeitet haben. Notfalls kann ich nachschreien. Aber die Frage ist eben, wenn man dadurch schneller arbeitet als mit einer Gruppe von 30 Leuten, ob sich das nicht lohnt, während dieser Phase das erstmal so beizubehalten. Ich finde es nicht richtig, dass pauschal immer gesagt wird, dass jetzt alle Schüler abgehängt werden, dass alle zurückgeblieben sind. Ich kann sagen, meine Schüler sind genau da, wo sie wären, wenn ich normal unterrichtet hätte. Ja? Und ich war hier ganz dicht an jedem Schüler dran. Das übrigens auch noch. Ich habe von jedem Schüler täglich Aufgaben gesehen. Die kann ich hier täglich sonst nicht sehen im Normalbetrieb, ja? Weil ich die Zeit gar nicht dafür habe.
Und haben Sie so viel gearbeitet wie noch nie, würden Sie das auch sagen?
Ich arbeite immer viel, aber ich korrigiere nicht so viele Aufgaben. Ja? Und ich habe an meiner Stunde, die ich konzipiert habe für meinen, die ich auf eine Plattform gestellt habe, habe ich 4 Stunden investiert, um Tafelbilder zu entwerfen, um Erklärvideos mir anzuschauen und auszuwerten, zu schauen, bis wohin sollen sie schauen, wo sollen sie vielleicht auch was abschreiben und so. Das hat enorm Zeit gekostet. Ja, das mache ich im normalen Unterricht anders und da hat man die Routine der Vorbereitung, die geht relativ, ja, die geht dann schneller natürlich. Aber es war noch viel zeitaufwendiger, zumindest so ich es gehandhabt habe, als es im Normalbetrieb ist. Ja. Ja, aber ich bin bereit, es zu machen. Ich will ja keinen Schüler zurücklassen. Und ich habe versucht, kreativ zu sein, ihnen Abwechslung zu bieten, nicht nur Übungen in irgendwelchen Büchern.
Das war jetzt also von Ihnen ein sehr flammendes Plädoyer für eine Mischung, für kleine Lerngruppen zum einen und dann eine Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht. Aber Sie sind eben Gymnasiallehrerin. Aber herzlichen Dank für Ihr Einschalten. Man schafft den Bogen zurück in die Grundschule durch Herrn Sager aus Schleswig-Holstein. Sie sind Vater und Ihr Sohn ist in der Grundschule. Hallo.
Genau. Und mein Sohn in der Grundschule, muss ich sagen, ich bin damit auch sehr unglücklich, dass die jetzt kurz vor den Schulferien nochmal hin müssen. Und ich sehe darin, ich sehe auch nur ein großes Risiko darin, weil man eben im Grunde genommen zu solchen absurden die Regeln kommt, wie in den Pausen und auf den Schulen und auf den Fluren müssen sie Masken tragen. Das wird aber kaum eingehalten. Und andererseits ist es eben so, dass sie dicht an dicht dann wieder im Klassenraum sitzen. Warum das Ganze? Und jede dann das Ganze unter minimiertem Lehrerbestand, der da ist, weil einige dann eben ja doch freigestellt sind, weil sie Vorerkrankungen haben. Und in der Landesverordnung, die ich mir zu Gemüte geführt habe, ist eben nichts davon erwähnt, eben von den Kindern, die eben zum Beispiel ein erhöhtes Risiko haben wegen Vorerkrankungen. Und abgesehen davon gibt es Eltern mit Vorerkrankungen, wie die Lehrerin eben aus Baden-Württemberg sagte. Das wird hier überhaupt nicht bedacht und dann wollen die Kinder natürlich auch ganz gerne mal ihre Großeltern sehen. Und es gibt natürlich etliche Großeltern, die gehören natürlich naturgemäß dann zur Risikogruppe wegen Vorerkrankungen oder einfach wegen dem Alter.
Und ganz persönlicher Saga, geht Ihr Sohn wieder gerne in die Schule? Hat er gejubelt vor 2 Wochen?
Mein Sohn hat sich schon gefreut, aber er sieht natürlich einerseits an seinem älteren Bruder, der auf dem Gymnasium ist, der hat nur einmal die Woche Schule. Er sieht an seiner Schwester, die jetzt kleiner ist, im Kindergarten, mit einer kleinen Gruppe arbeitet und dann ansonsten jeden Laden muss er mit Maske betreten, dass es eine sehr absurde Situation ist. Insofern ist das sehr gemischt und dann, wenn er eine Maske trägt und die Maskenpflicht allgemein nicht besteht und immer mehr Eltern gehen eben dazu über, an der Schule auch zu sagen, ach was, steht drauf, keine Maske, auch nicht auf dem Flur und auf dem Pausenhof, dass er dann, wenn er noch Maske trägt, eher ausgegrenzt wird. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin selber Lehrer und bei mir findet auch noch kein Regelunterricht statt, allerdings auf dem Gymnasium.
Und wir haben gelernt aus dieser Testphase, vielen Dank für Ihren, das war unser letzter Anruf, Herrn Sager aus Schleswig-Holstein. Wir haben gelernt aus dieser Woche, in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Thüringen und NRW startete der Regelbetrieb an Grundschulen. In Sachsen und in Schleswig-Holstein läuft es schon ein bisschen länger. Und alle wissen, nach den Sommerferien soll es für alle Schulformen so gelten. Wieder Unterricht ohne Mindestabstand. Heute war Thema, wie läuft es an den Grundschulen im Normalbetrieb? Und wir fragten in unserem Bildungsmagazin danach und mit dabei waren. Und ich danke fürs Teilnehmen Eva Gerdt, GEW-Vorsitzende in Sachsen-Anhalt, Helmut Holter, Bildungsminister Thüringens. Und ich danke auch Anke Starr, die Vorsitzende der Landeselternkonferenz Nordrhein-Westfalen. Also danke nach Dortmund, Erfurt und Magdeburg. Tschüss in die Runde. Gleich Corso, unter anderem mit dem nicht unkritischen Ist-mir-egal-Musiker Albrecht Schrader. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle, sagt Henning Hubert. I've been sent home again. Yeah, 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 yeah. 'Cause I can do things like you.